Die heutige Lesung steht im 14. Kapitel des Buches Josua und ich lese die Verse 6 bis 12. Die Israeliten sind ins Land Kanaan eingewandert. Damals traten die Judäer in Gilgal an Josua heran und Kaleb, der Sohn des Kenasitas Jefune, sagte zu ihm: Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Gottesmann, in Kadesh Barnea meinet und deinetwegen gesagt hat. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, von Kadesh Barnea aussandte, damit ich das Land erkundete, und ich erstattete ihm Bericht nach bestem Wissen und Gewissen. Während meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, dem Volk den Mut nahmen, stand ich voll zum Herrn, meinem Gott. An jenem Tag schwor Mose: Wahrhaftig, das Land, das dein Fuß betreten hat, soll dir und deinen Söhnen für immer als Erbbesitz gehören, weil du voll zum Herrn, meinem Gott, gestanden hast. Nun seh her, der Herr hat mich, wie er es versprochen hat, am Leben gelassen. 45 Jahre ist es her, seit der Herr dieses Wort zu Mose gesprochen hat, als Israel durch die Wüste zog. Heute bin ich, wie du siehst, 85 Jahre alt. Ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich ausgesandt hat. Wie meine Kraft damals war, so ist sie noch heute, wenn es gilt zu kämpfen, auszuziehen und heimzukehren. Nun gib mir also dieses Bergland, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Denn du hast selbst an jenem Tag gehört, dass Anakiter dort sind, die große befestigte Städte haben. Vielleicht ist der Herr mit mir, sodass ich sie vertreiben kann, wie der Herr gesagt hat. Amen.
Vor 2 Wochen bin ich hier gestanden und habe die Predigt zum ersten Teil gehalten. Heute kommt der zweite Teil. Vor 2 Wochen haben wir etwas davon gehört, wie das Volk Israel kurz vor der Erfüllung der Verheißung Gottes steht. Sie stehen buchstäblich am Flussufer des neuen gelobten Landes. Und dann schaffen sie es doch nicht, da hineinzukommen, weil sie sich von den Botschaftern, die Mose losgeschickt hatte, allen Mut nehmen lassen. Die hatten zwar gesagt, nachzulesen in 4. Mose 13, wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandtet, und es fließt wirklich Milch und Honig darin, und dies sind seine Früchte. Und dann hatten sie bombastisch tolle Früchte vorgeführt, die sie sozusagen als Beweisstücke mitgebracht hatten. Jeder konnte sehen, hey, das lohnt sich, das Land ist super. Aber im Nachsatz kam dann die Aussage, die ihnen allen jeglichen Mut genommen hat. Dann sagten sie nämlich: Wir vermögen nicht, hinaufzuziehen gegen dieses Volk, denn sie sind uns zu stark. Habt ihr gehört? Wir vermögen es nicht, denn sie sind uns zu stark. Nur Kaleb und Josua, diese beiden Männer, die waren zuversichtlich geblieben, hatten das auch laut und deutlich gesagt. Die hatten nämlich gesagt: Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. 2 ganz verschiedene Aussagen. Die einen sagen, wir schaffen es nicht, und die anderen sagen, hey, wir schaffen das. Aber die Stimmen der Mutlosigkeit waren mit 10-2 in der Übermacht, und so kam es zur Meuterei gegen Mose und Aaron. Und das Volk wollte am liebsten umkehren nach Ägypten, obwohl das Ziel zum Greifen nahe vor ihnen liegt. Und was passiert? Etwas eigentlich Furchtbares passiert. Gott lässt das geschehen, was sie in ihrem Unglauben ausgesprochen haben. Sie schaffen es nicht. Sie kommen tatsächlich nicht ins gelobte Land hinein. Sie kehren wieder um in die Wüste und so lässt Gott sie weitere 40 Jahre durch die Wüste laufen, bis die Generation des Unglaubens verstorben ist. Boah, und wenn ich mir das vergegenwärtige, wird mir ganz schwummrig. Sollte das wirklich geschehen? Erst mit der neuen Generation gibt es einen neuen Anlauf. Nur Kaleb und Josa sind übrig geblieben. Die zwei sind die Männer, wie man so sagt, vom alten Schlag. Die hatten an der Verheißung Gottes festgehalten, waren aber mit allen anderen die ganze Zeit 40 Jahre lang im Kreis gelaufen. Und so kommt es dann schließlich zu dieser äußerst markanten Begebenheit, wo der alt gewordene Kaleb vortritt und nochmal ganz neu an die Verheißung Gottes anknüpft, die vor Jahrzehnten schon gegolten hatte. Das haben wir gerade eben gehört in der Schriftlösung, die Wilma uns vorgetragen hat. Wow. Jetzt nochmal neu von vorne. Ich finde, das ist eine gewaltige Szene. Kaleb ist inzwischen ein wahrhaft alter Mann von 85 Jahren geworden. Nichts für ungut, ihr lieben Geschwister in der Gemeinde, mal eben fragen, wer von euch ist 85? Haben wir ein paar? Wer ist älter als 85? Okay, guckt euch mal genau um, was das für Leute sind. Ich danke euch, dass ihr euch da gezeigt habt. 85 ist ein stattliches Alter. Aber zu den damaligen biblischen Zeiten hat kaum jemals ein Mensch dieses wahrhaft biblisch hohe Alter erreicht. Das ist die absolute Superausnahme. Normalerweise würden wir denken, dass man in diesem biblischen Alter es langsam aber sicher deutlich ruhiger angehen lässt. Okay, Werner, wie ist das so mit der Ruhe? Sonja, man lässt es gerne ein bisschen ruhiger angehen, stimmt's? Ja, darf man auch. Aber nichts da bei Kaleb. Kein Stück. Ich stelle mir vor, wie dieser Kaleb bei der Aufteilung des gelobten Landes an die Stämme Israels dann eines Tages mit festem Schritt vortritt vor den ebenfalls hochbetagten Josua und er mit ebenso fester Stimme sein Anliegen nochmal vorbringt, nochmal nach 40 Jahren. Was war da eigentlich passiert? Nummer eins, Kaleb hat wirklich an der Verheißung festgehalten. Hat er. 40 Jahre lang, während die immer im Kreis gelaufen sind. Er hatte ohne Wenn und Aber an der Verheißung Gottes festgehalten. Kaleb pocht geradezu auf die Verheißung, die Gott gegeben hat. Josua 14,12. Nun sieh her, der Herr hat mich, wie er versprochen hat, am Leben gelassen. 45 Jahre ist es her, seit der Herr dieses Wort zu Mose gesprochen hat, als Israel durch die Wüste zog. Nun gib mir also dieses Bergland, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Kann sich jemand von euch noch erinnern, was vor 45 Jahren in eurem Leben los war? Rechnet mal kurz zurück. Wisst ihr noch ein paar Sachen? Da knüpft Kaleb an und sagt, Gott, du hast aber gesagt. Und wenn ich mir das so vorstelle, denke ich mir, boah, wie schafft man das? Wie schafft man das, wirklich ein ganzes Leben lang durchzuhalten und an der Verheißung Gottes festzuhalten? Es war ja schon am Anfang schwer, die Verheißung Gottes anzunehmen, als sie da direkt vor dem gelobten Land standen. Aber danach muss es doch völlig abwegig gewesen sein, als sie wieder umgekehrt sind und sie sich jahrelang in der Wüste im Kreis gedreht haben. Da wird man doch müde, meine Güte. Da findet man sich doch irgendwann mit den neuen Gegebenheiten ab. Oder? Man muss ja schließlich auch leben in dieser ganzen Zeit. Da arrangiert man sich doch mit den Verhältnissen. Und überhaupt, man kann doch auch an anderen Stellen in der Welt ganz gut leben. Muss es denn unbedingt dieses eigenartige Kanaan sein? Die Welt ist doch groß genug. Wollen wir doch mal bitte nicht so engstirnig sein. Und was macht Kaleb? Er hält an der Verheißung Gottes fest. Gott, du hast aber doch gesagt. Weil er Gott vertraut. Weil er viel mit Gott erlebt hat. Weil er Gott als vertrauenswürdig erlebt hat. Er hält an der Verheißung fest. Wenn Gott sagt, dass wir in das Land Kanaan hineinkommen werden, dann meint er das auch so. Riesen hin oder her. Und dann meint er auch das Land Kanaan und nicht irgendwas anderes. Egal, ob da nun Riesen drin wohnen oder auch nicht. Nummer zwei, die Sache mit dem Geduldigbleiben. Wenn man eine Verheißung Gottes ernst nimmt, so ist das eine Sache, ja. Aber am Ziel der Verheißung anzukommen, ist doch nochmal eine zweite Sache, finde ich. Dafür braucht es unter Umständen ziemlich viel Geduld. Was ist denn Geduld? Geduld ist sowas wie drunterbleiben. Das kann man erklären mit diesem Joch, das die Ochsen damals benutzt haben, um einen Wagen oder einen Pflug zu ziehen. Geduld heißt, ich bleibe unter dem Joch drunter und ich ziehe das Ding. Und mit dem Joch ist nämlich eine Tragehilfe, die hilft einem, größere Gewichte zu ziehen, als man das ohne das Ding könnte. Also Geduld heißt, ich bleibe da drunter. Denn das hilft mir, das Ziel zu erreichen. Das ist der Punkt. Ich muss zugeben, ich habe es nicht so mit der Geduld. Wenn ich an der U-Bahn stehe und da steht 4 Minuten, dann gehe ich, ist mir zu viel. Warst du schon mal im Wartezimmer beim Arzt, hast eine Stunde gewartet oder 1,5 Stunden? Das ist nichts für mich. Ganz schlecht. Kann ich nicht gut. Aber wenn man sich mal ein bisschen umschaut im Alten Testament, in der Bibel, stellt man fest, dass die Väter und Mütter des Glaubens meistens, wer weiß wie lange, auf die Erfüllung einer Verheißung Gottes gewartet haben. Hey, und dagegen sind 5 Minuten an der U-Bahn wirklich Kleinkram. Oder 1,5 Stunden im Wartezimmer geschenkt. Die Väter und Mütter des Glaubens haben oft jahrelang gewartet. Jahre, Jahre, jahrelang. Ich finde das sehr ernüchternd. Denn dabei wird die Geduld arg strapaziert, oder? Die Ausdauer des dran festhalten. Und es kommen dann doch vielleicht irgendwann Zweifel auf bei einem. Geht mir zumindest so. Sollte Gott das wirklich so gemeint haben? Vielleicht habe ich mich ja verhört. Vielleicht hat Gott mich vergessen. Vielleicht habe ich die Erfüllung der Verheißung selber vermasselt, weil ich irgendwas verkehrt gemacht habe. Weil ich ungehorsam war, weil bei mir irgendwas dazwischen gekommen ist. Vielleicht bin ich der Dumme, ich habe es vermasselt. Vielleicht geht die Verheißung gar nicht für mich, sondern vielleicht jemand anders. Und selbst wenn ich an der Verheißung festhalte, kommt vielleicht die Anfechtung von einer ganz anderen Stelle. Mensch, wir könnten längst angekommen sein im gelobten Land, wenn nur die blöden anderen nicht gewesen wären mit ihrem Unglauben. Die blockieren das ganze Ding. Nur wegen denen komme ich nicht an am Ziel der Verheißung. Ist ein ganz schlechter Zweifel, wenn man so in einer Gemeinde mit vielen anderen unterwegs ist, die vielleicht nicht so stark im Glauben sind wie man selber, oder? Da wird es richtig knifflig. Hoffentlich sterben die endlich mal alle, damit wir endlich weiterkommen. Da wird es ganz schwierig. Warum muss ich eigentlich unter dem Unglauben der anderen leiden? Auch schon mal gedacht? Und während dieser elendlangen 45 Jahre läuft Kaleb zusammen mit allen anderen immer schön im Kreis in der Wüste. Die ganze Zeit. Und außer, dass sie Sand in den Schuhen haben und dass immer mal wieder zwischendurch gemeutert und gezweifelt wird, passiert da nichts Berichtenswertes. Die laufen halt. Nichts da mit Milch und Honig, immer nur Manna und Wachteln. Das war der Alltag. Wie bringt man denn da den Glauben auf und auch die Geduld, um an der Verheißung Gottes wirklich festzuhalten. Denn auch Kaleb wird ja immer älter, älter und älter. Ich finde das nicht so leicht. Geht uns das vielleicht manchmal auch so? Da gibt es haufenweise Verheißungen im Neuen Testament, die alle etwas damit zu tun haben, dass das Reich Gottes wächst und sich ausdehnt mitten unter uns. Das Kleine ist vom Senfkorn, das Kleine ist vom Sauerteig, das Kleine ist vom Fischnetz, der verlorene Sohn. Und man denkt dazwischen nur, ja, hast du schon recht. Das Reich Gottes wächst und gedeiht, aber hey, wo gucke ich hin, wo sehe ich's? Ist das schon recht, wenn es in Korea und in Uganda Erweckung gibt, aber wäre ganz gut, wenn bei uns in Reinickendorf auch mal 20, 30 Leute zur Gemeinde dazukommen würden, oder? Das wäre doch jetzt nicht übertrieben. Lässt sich da wirklich nichts machen? Nummer 3, das Land einfordern. Das macht nämlich Kaleb. Es kommt sein Tag, wo er sein Anliegen nochmal ganz neu vorbringt, vor Gott und vor dem ganzen Volk. Und zwar so richtig hochoffiziell. Nach einer Wartezeit von 45 Jahren. Ihr Lieben, das ist ein ganzes Menschenleben. Damals war das sogar mehr als eine Generation. Und jetzt, wo es wirklich und endgültig ums Landverteilen geht, tritt Kaleb nochmal mit festem Schritt vor. Und erinnert sich selbst und seine Landleute und erinnert auch Gott mit schlichten Worten an das, was Gott vor 45 Jahren gesagt hatte. Ich lese mal aus Vers 9 und 12. An jenem Tag schwor Mose, das Land, das dein Fuß betreten hat, soll dir und deinen Söhnen für immer als Erbbesitz gehören. Und weil du treu zum Herrn, deinem Gott, gehalten hast, nun gib mir also dieses Bergland, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. So spricht Kaleb. Wow, ich finde, das ist mal eine Ansage. Mir kommt das so ein bisschen so vor, als wenn da nach 45 Jahren die Pausetaste losgelassen wird. Wisst ihr, früher beim Kassettenhörer gab es so eine Pausetaste, ne? Hat man gedrückt, dann war Schluss. Und wenn man die loslässt, geht es an der gleichen Stelle weiter. Jetzt endlich spielt das Lied von der Landnahme weiter. Aber diese 45 Jahre, die seitdem vergangen sind, waren keine reinen Stillstandsjahre. Zumindest nicht für Kaleb. Vers 10 und 11. Nun sieh her, der Herr hat mich, wie er es versprochen hat, am Leben gelassen. 45 Jahre ist es her, seit der Herr dieses Wort zu Mose gesprochen hat, als Israel durch die Wüste zog. Heute bin ich, wie du siehst, 85 Jahre alt. Ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich ausgesandt hat, wie meine Kraft damals war. So ist sie noch heute, wenn es gilt, auszuziehen und zu kämpfen und wieder heimzukehren. Habt ihr gemerkt? In dieser Wartezeit ist etwas Hochinteressantes passiert. Einerseits hat Kaleb an der Verheißung festgehalten. Sein Glaube wurde gestärkt. Kaleb erlebt das, was Paulus später in Römer 5 beschreibt. Da sagt Paulus nämlich, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass die Bedrängnis Geduld wirkt. Geduld aber bewirkt Bewährung. Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Habt ihr gemerkt, hier ist die Geduld drin. Und die Geduld bewirkt Bewährung. Ich halte am Wort Gottes fest. Und das gibt mir Hoffnung, das ist aktives Warten. Und diese Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Kaleb hat in der Bedrängnis, in tonalen Anfechtungen an Gott festgehalten. Er hat Geduld bewiesen und Gott hat ihn bestätigt. Gott hat ihm sogar seine Kräfte erhalten, so wie wir es nachlesen konnten. Deshalb erinnert Kaleb auch Gott an die Verheißung, die er vor so langer Zeit gegeben hatte. Siehe, ich habe euch das Land, das vor euch liegt, gegeben. Zieht hinein und nehmt das Land ein, von dem der Herr euren Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dass er es ihnen und ihren Nachkommen geben wollte. Und das passiert dann auch. Und dann geht's los. Nummer 4, das Land einnehmen. Jetzt ist es nochmal richtig spannend. Denn auch 45 Jahre später ist die Herausforderung kein bisschen leichter geworden. Es wohnen immer noch Riesen im Land, die Städte sind immer noch genauso gut befestigt, das ist immer noch ein sehr starkes Volk, die nicht darauf gewartet haben, dass die anderen kommen. Das wird kein Spaziergang. Man kann es immer noch mit der Angst zu tun bekommen, nur das mit dem Unterschied, dass jetzt alle 45 Jahre älter sind. Aber Kaleb ist genauso zuversichtlich wie damals. Nun gib mir also dieses Bergland. Der entscheidende Satz ist, vielleicht ist der Herr mit mir, sodass ich sie vertreiben kann, so wie der Herr gesagt hat. Merkt ihr, da steht immer noch dieses Glaubenswagnis drin. Gott ist mit mir, aber ich erfahre es erst, wenn ich mich auf den Weg mache. Also mache ich mich auf den Weg. So sieht das aus. Natürlich weiß auch Kaleb, dass da immer noch diese riesigen Anakiter sind. Aber er weiß auch, wenn der Herr uns hilft, dann schaffen wir das. Dann geht es und dann werden wir dieses Land einnehmen. Und genau das hat der Herr auch zugesagt. Hört sich das in euren Ohren einfach an? Also ich finde, die Sache mit der Landnahme ist jetzt auch immer noch ein ziemliches Himmelfahrtskommando, was der Kaleb sich da vorgenommen hat. Meine Güte, da kommt ein zugegebenermaßen ziemlich rüstiger 85-Jähriger und will es allen Ernstes mit einer Armee von Elitekämpfern und befestigten Städten aufnehmen. Na, der hat Nerven. Und Gottvertrauen. Und das ist der Punkt. Die Verheißung Gottes hatte nicht gesagt, dass das ein Selbstläufer sein würde. So nach dem Motto, mal eben Samstagnachmittag zwischen 3 und 5 gehen wir das neue Land einnehmen, dann gibt es danach schönes Kaffee trinken. Nee, so einfach würde es nicht werden. Es bleibt eine Herausforderung und es bleibt ein Kampf. Aber die Zusage Gottes ist auch immer noch da. Ich helfe euch, ich stehe euch bei, ihr seid nicht alleine, ich werde euch den Weg bereiten. Lasst euch von den Widerständen nicht ausbremsen. Ich kämpfe für euch, geht nur mutig voran. Und wisst ihr was? Ich finde, so ist das bis heute. Offensichtlich waren sie dann erfolgreich bei der Landnahme. Und zwar auf der ganzen Linie. Steht hier in Vers 14 und 15. Deshalb gehört Hebron bis zum heutigen Tag dem Kenasiter Kaleb, dem Sohn Jefunnes, weil er treu zum Herrn, dem Gott Israels, gehalten hat. Und jetzt kommt der Nachsatz. Und danach war der Krieg zu Ende und das Land hatte Ruhe. Das muss man mal deutlich hören. Nachdem sie angekommen waren, das Land eingenommen hatten, dann war Ruhe. Dann war erstmal Frieden eine ganze Weile. Und genau so ist das mit dem Reich Gottes mitten unter uns auch. Die Verheißung Gottes ist immer noch da. Es hat schon begonnen. Es wächst, es breitet sich aus. Auch hier bei den Baptisten in Alt-Reinickendorf. Auch wenn man es manchmal nicht so deutlich sieht, aber Gott macht das. Es wächst, es bringt seine Frucht und das geschieht mitten in der Gemeinde unter uns. Es geschieht auch in deinem persönlichen Leben und es geschieht auch hier in der Nachbarschaft rund um unser Gemeindehaus, rund um dein Zuhause. Geist Gottes ist da, breitet sich aus und wir dürfen ihm nachfolgen, weil wir auf ihn vertrauen können. Amen.